Gern gesund. Neue Impulse für deine Gesundheit. Von Trias.
Viele Ärzte haben von dem heutigen Thema leider echt wenig Ahnung. Hormone. Im Medizinstudium werden die nämlich kaum behandelt. Daher kommt es auch gerne mal vor, dass, wenn wir vermuten, dass ein Wehwehchen vielleicht was mit den Hormonen zu tun haben könnte, der Arzt einfach abwinkt. Daher bräuchten wir eigentlich Leute, die sich wirklich damit auskennen. Hormoncoaches, sagt meine heutige Gästin Marianne Krug. Sie kennt sich aus. Seit über 40 Jahren hat sie eine eigene Praxis mit dem Schwerpunkt bioidente Hormontherapie gehabt. Und jetzt in Rente bildet sie noch Hormoncoaches aus. Marianne weiß, wie wir beschwerdefreier und entspannter durchs gesamte Leben kommen. Nicht nur in den Wechseljahren, wo wir eh eine Hormontherapie brauchen. Ich war wirklich überrascht, weil so Sachen wie Migräne, Schlafstörung, Gelenkschmerzen, depressive Verstimmung oder eine Gewichtszunahme können auch mit den Hormonen zusammenhängen. In diesem spannenden Gespräch gleich erfahrt ihr zum Beispiel, warum Marianne kein Fan von der Pille ist. Und vielleicht fangt ihr danach, so wie ich auch, an, ein Tagebuch zu schreiben, um zu gucken, wann ihr welche Wehwehchen habt und wo ihr gerade im Zyklus seid, weil das macht total Sinn. Ich bin Andi Losleben, schön, dass ihr da seid. Hallo Marianne Krug,
bei dir zu Hause.
Hallo Andrea. Ja, freue mich, dass du zu mir gekommen bist.
Wir sitzen ganz nah bei, wir wohnen ja ganz nah beieinander und haben es geschafft, in deine Wohnung zu kommen, mit einem herrlichen Blick nach draußen ins Grüne, obwohl wir mitten in der Stadt sind. Mhm. Aber wir wollen über dein Buch quatschen und ich bin ehrlich gesagt schon beim Titel hängen geblieben. Erkrankungen heilen steht da nämlich drauf, auf dem Cover direkt. Und ich weiß ja, Schilddrüsen, Unterfunktion, Überfunktion und Diabetes, sowas hat alles mit Hormonen zu tun. Aber ich habe irgendwie noch nie bei irgendwelchen Wehwehchen daran gedacht, dass das vielleicht was mit meinen Hormonen zu tun haben könnte. Was sind denn so die Top-Problemchen für Frauen Mitte 30, die von Hormonen herkommen?
Ja, da habe ich einiges zu bieten. Top-Thema sind Menstruationsbeschwerden. Nummer eins. Nummer zwei, Beschwerden vor der Menstruation. Das sogenannte prämenstruelle Syndrom. Also die Brüste spannen, man ist gereizt. Man könnte Ehemann und Kinder in den Schacht hängen. Bauchschmerzen, das ist so eine ganze Palette von Beschwerden, die klassischerweise 2 bis 3 Tage vor der Menstruation auftauchen. Das ist das, was ich in der Praxis am meisten höre. Dann 35, wir sind in der Mitte der fruchtbaren Phase der Frau. Also natürlich geht es auch um Thema wie Kinderwunsch und Verhütung. Insgesamt gibt es dann ein Thema, das sehr wenig Leute mit einem Alter von 35 zusammenbringen würden. Und das ist die Tatsache, dass wir ab 35, obere 30er Jahre, bereits beginnen, ein Hormon zu verlieren. Und das wäre das Progesteron. Und das wird merkbar daran, dass zum Beispiel das eben geschilderte prämenstruelle Syndrom sich verändert. Mhm. Es wird länger, es wird schlimmer. Manchmal verschiebt sich die Menstruation, muss aber nicht sein. Und dahinter steckt die Tatsache, dass unsere Eier, die wir im Stock haben, je älter wir werden, Qualität verlieren. Nicht, weil die so lange im Stock waren, sondern weil der Körper die Besten als Erste rausschickt. Und deshalb sage ich manchmal, das, was noch überbleibt, ist B-Ware. Ja? Und wenn wir dann so ein Follikel an die Front schicken und dieser Follikel platzt nicht, dann entsteht keine Eihülle. Dann entsteht kein Gelbkörper und dann entsteht kein Progesteron. Und wir nennen das Zyklen ohne Eisprung, anovulatorische Zyklen. Und das wird mehr jenseits der 35. Und das hat kaum jemand auf dem Schirm. Ich habe vorgestern mit meiner Tochter gesprochen, die wird jetzt 40. Die erzählte von einer Freundin, die fast in die Psychiatrie gekommen ist, weil ihre prämenstruelle Störung sich so verschlechtert hat, dass sie psychisch einfach nicht mehr kontrollierbar ist in dieser Phase. Und das wären so Klassiker für die 35, Jährigen aufwärts.
Das sind aber jetzt wieder Dinge, wo ich jetzt sagen würde, diese Bekannte deiner Tochter, die hat irgendein psychisches Problem, die hat wahrscheinlich zuerst gedacht, ach, ich gehe mal mit Psychologen, wenn man den einen findet. Und ist das quasi so angegangen, hat die Hormone genommen oder kam die überhaupt auf die Idee, dass mit den Hormonen vielleicht was nicht stimmen könnte?
Sie kam auf die Idee.
Wegen dir.
Möglicherweise, sie hat mein Buch geschrieben. Ja. Sie ist zur Gynäkologin gegangen und die hat dann versucht, die prämenstruelle Phase komplett auszuschalten. Und das macht man üblicherweise mit einer Pille. Dann blutet man noch, aber man hat keine Menstruation mehr, man hat eine Abbruchsblutung. Und das ist was grundsätzlich anderes als eine Menstruation. Und als einen Nebeneffekt hat man auch keine prämenstruelle Störung mehr. Und das wäre die klassische Therapie der Gynäkologen, und ich halte da ein bisschen gegen und sage, das, was da passiert, sollte behandelt werden, und das ist fehlendes Progesteron. Und deshalb kann man mancher Frau in dem Alter helfen, nicht in die Psychiatrie zu kommen.
Das klingt gut.
Wenn es auch nur das Progesteron hinzufügt.
Wow, so einfach. Aber auf die Idee bin ich selbst auch, also würde ich auch nie kommen. Ganz ehrlich, also man weiß halt mit 35, okay, es wird immer schwieriger, ein Kind zu bekommen, weil ja, da weiß man schon, dass das alles nur noch B-Ware ist, was man da produziert. Aber dass andere Themen damit noch einhergehen, das war mir tatsächlich auch neu. und ich habe auch eben Buch Dinge gelesen, von denen ich vorher noch nie einen Zusammenhang mit Hormonen gesehen habe. Also Stress, Ängste, Schlafstörungen, Herzrasen, das sind so Dinge, die ich auch ständig habe, ehrlich gesagt. Aber liegt es daran, dass Hormone so ein schlechtes Image haben? Und warum werden die so stiefmütterlich behandelt? Warum wissen wir davon eigentlich nichts?
Ein Grund könnte sein, dass die Hormone einen falschen Namen haben. Die heißen nämlich Sexualhormone. Und das heißt, man bringt es nur mit der Sexualfunktion in Verbindung. Dabei ist die Namensgebung so erfolgt, dass einfach in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts ein Chemiker den Auftrag hatte, das Sexualhormon herauszufinden, fand das Estradiol, und seitdem sind das Sexualhormone. Aber die Wissenschaft ist weitergegangen und wir wissen längst, dass die Sexualfunktion zwar eine sehr wichtige Funktion ist, aber nur einen Bruchteil ausmacht von der Kompetenz oder von der Potenz von diesen Steroidhormonen. Ich bezeichne sie als Neurohormone. Mhm. Neurohormone, Kardiohormone, metabolische Hormone, Strukturhormone, all das sind Funktionen von diesen Steroiden, die wir nicht auf dem Schirm haben, allein durch den falschen Namen. Ja, und deshalb geht man, wenn man Hormonstörungen vermeintlich hat, man geht dann zum Facharzt, der was mit Sexualität zu tun hat, also die Frauen zum Gynäkologen, die Männer zum Andrologen. Es hat keiner auf dem Schirm, wie weitreichend die Funktion zum Beispiel in unserem Hirn ist.
Liegt es daran, dass das Wissen nicht vermittelt wird, wenn man Arzt wird? Oder alle so sagen, oh nö, lass mal, kein Bock drauf? Oder?
Nee, das Wissen wird definitiv nicht vermittelt. Das Wissen über diese sogenannten Sexualhormone wird eben im Bereich der Gynäkologie mitvermittelt, sehr kurz, sehr pragmatisch. Ich selbst war eine von denjenigen, die im Studium gesagt hat, hört mir auf mit den Hormonen, das ist mir viel zu kompliziert.
Anna.
Und habe das ausgeblendet. Und ich habe dann festgestellt, dass ich da bei weitem nicht die Einzige bin, sondern etwa 98% meiner Kollegen haben das genauso gemacht, das Hormonthema weitgehend umfahren, weil es so kompliziert schien. Und hat das dann den für die Facharztausbildung gelassen scheinbar. Und dann geht's da genauso weiter. In der Facharztausbildung zum Gynäkologen muss man kein einziges Mal das Thema Hormone berühren.
Aha.
Und da wird's dann richtig kritisch.
Aber jetzt machst du es ja schon seit 40 Jahren um den Dreh. Was war der Moment, wo du sagst, okay, ist ja doch ganz spannend.
Also das ist eigentlich was ganz Persönliches,
okay.
Denn ich hatte das so tabuisiert. Für mich waren die Hormone der Teufel persönlich. Ich hab das ja dämonisiert so ein bisschen. Und dann gab es eine Krisensituation in meinem Leben, aus der ich den Schluss gezogen habe, ich will keine Tabus mehr. Auch keine medizinischen Tabus mehr. Und dann musste ich da hinschauen, wo tabuisiere ich. Dann war ich auf einmal im Hormonthema.
Und hat es dir Spaß gemacht.
Und dann landete ich in einem Seminar, in dem der Redner gut war und mir eine Brücke bauen konnte, indem er Symptome von Mangelzuständen aufgezeichnet hat. Also nicht nur von der reinen Biochemie, der gekommen ist, sondern der konnte so ein Bild aufzeigen, wie sieht ein Mensch aus, der Östrogenmangel hat, wie sieht ein Mensch aus, der einen Progesteronmangel hat, wie sehen die Symptome aus von einem Testosteronmangel. Und das war für mich eine Brücke, über die ich gehen konnte. Ich habe eine homöopathische Grundausbildung und das war für mich wie homöopathische Arzneimittel. Da habe ich gedacht, so Anamnese machen kann ich. Das kann, lernt man in der Homöopathie sehr gut. Und deshalb bin ich über diese Brücke dann gegangen und bin einfach über die Anamnese und das, was mir meine Patienten erzählt haben und das, was man klinisch sieht, in die Hormonologie eingestiegen. Und seitdem renne ich eigentlich. Mhm.
Aber das merkt man ja auch in dem Buch. Du willst ja, also weil so viele Leute gar keine Ahnung davon haben oder vor allen Dingen auch Ärzte sich damit nicht beschäftigt haben oder auch nicht mussten, sagst du, das Buch heißt ja auch Hormoncoaching. Wir können uns quasi mit dem Buch selbst coachen, alles selbst erlernen. Dann muss man schon natürlich mal zum Arzt gehen und sagen, hallo, stimmt das denn so und wie kann man mich richtig einstellen? Aber ich als Laie habe es verstanden. Also so kompliziert ist es nicht, weil du es gut erklärt hast. Ich habe wirklich ganz oft mich wiedererkannt und dachte so, ah, könnte ich ja mal checken lassen. Mhm. Könnte ein Grund für manches so sein. Es hat mich teilweise fast erschreckt, muss ich sagen. Ja. Mhm. Und auch die Sache mit, wir fangen ja früh an, Hormone zu nehmen, aber ganz ehrlich, ich habe diese Pille genommen oder jetzt eine Spirale, ich glaube, die meisten von uns, die nehmen das, weil es ja so praktisch ist, das als Verhütungsmittel. Aber habe ich die Packungsbeilage gelesen? Ich glaube nicht. Mhm. Man nimmt es, weil der Arzt ja sagt, klar, hier, ist perfekt für dich. Und ich habe das nie hinterfragt tatsächlich. Ne? Aber eigentlich nehme ich schon lange Hormone und du guckst und nickst schon so, weil du bist überhaupt gar kein Fan davon. Ne?
Ja, es ist klassisch, dass du den Beipackzettel da nicht gelesen hast. Ein Phänomen, was ich auch bei meinen Seminaren immer erwähne, dass es so eine Beipackzettelallergie gibt unter der Bevölkerung. Man ist sehr bewusst, wenn man etwas verschrieben bekommt und guckt sofort auf den Beipackzettel. Und wie viele Patienten hatte ich, die einen Tag später zu mir in die Praxis kamen, mir das Präparat auf den Tisch gehauen haben, den Beipackzettel gelesen, das nehme ich nicht. Und dazu im krassen Gegensatz steht das Nichtlesen eines Beipackzettels bei der Einnahme der Pille. Die Pille ist die Einnahme der Pille ist so ins Unterbewusstsein, ins Nichtbewusstsein gerutscht. Dass wir vor 60 Jahren gefeiert haben, dass es die Pille gibt, ist ganz klar, weil es uns ja mit der Verhütung eine freiere Haltung zur Sexualität erlaubt hat. Aber jetzt ist der Zeitpunkt spätestens gekommen, wo wir unser Bewusstsein darüber nochmal stärken müssen, was wir eigentlich damit machen. Denn Beipackzettel hat keiner gelesen. Das geht so weit, dass ich eine 31-jährige Patientin in der Praxis hatte, die wegen Kinderwunsch kam. Und ich erhebe die Anamnese und frage alles, frage natürlich auch, ob sie Medikamente nimmt. Nein, Medikamente nimmt sie nicht. Und im Gespräch erzählt sie auf einmal etwas von Belara. Belara ist eine Pille. Und ich sage, sie nehmen Belara. Ja, sagt sie. Und dann sage ich, da kriegen sie aber kein Kind mit. Ne? Oh, und dann sagt sie, wieso? Das ist doch für die Haut. Ja, also Erstverschreibung, 30% der Erstverschreibung der Pille in Deutschland machen Dermatologen wegen der pubertären Akne-Beschwerden. Und dann nehmen diese Frauen, die hat das zu dem Zeitpunkt 18-Jährige genommen, wegen der Haut. Und es war nicht im Bewusstsein, dass es eine Verhütungspille ist und sie kommen wegen Kinderwunsch. So tief ins Nichtbewusstsein ist es gesunken. Und ich sage, die Pille einnehmen hat sowas von Zähneputzen. Es ist einfach so einfach, das zu nehmen und man kriegt es empfohlen. Und dann wird das gemacht. Das ist erschreckend. Ich habe nichts dagegen, wenn man 1, 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre die Pille nimmt. Aber es wird 20 bis 30 Jahre lang eingenommen.
Bis man es halt nicht mehr braucht, ne? Weil man keine Kinder mehr kriegen kann.
Manche Gynäkologen verschreiben die dann immer noch weiter, weil sie sagen, dann haben sie wenigstens ein bisschen Hormone. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Wir nehmen die Pille Hormone, aber die Pille enthält überhaupt keine Hormone, sondern sie enthält pharmazeutische Stoffe, die dem Körper vorgaukeln, sie wären Hormone. Hormone sind Stoffe, die der Körper selbst herstellt. Das, was wir über die Pille einnehmen, ist absichtlich ein verdrehtes, nicht natürliches Hormon, weil wir darüber diese Wirkung der Verhinderung des Eisprungs überhaupt hinkriegen. Mit natürlichen Hormonen würden wir das da nicht hinkriegen.
Genau, und bei dir im Buch und in deiner Praxis geht es immer um bioidente Hormone, was ein Unterschied ist. Den erklären wir später gleich nochmal. Was für Sachen hast du erlebt, wo es einfach blöd war, die Pille so lange zu nehmen?
Eine Frau, die die Pille nimmt, produziert nur noch 30% ihres Progesterons. Ich hatte das eben erwähnt. Progesteron bildet Frau in der zweiten Zyklusphase nach einem Eisprung in den Gelbkörper und der entsteht nur, wenn das Ei gesprungen ist, gebündelt zurückbleibt. Wenn wir jetzt den Eisprung verhindern, findet dieser Mechanismus nicht statt. Wir haben also kein Progesteron aus Gelbkörper und wir haben noch Restbildungen aus der Nebenniere oder im Hirn. Das wird unter anderem auch im Hirn hergestellt und ich stelle eben fest, wie sehr die neurohormonelle Wirkung fehlt vom Progesteron. Wir haben als Nebenwirkung der Pille, wir haben eine Zunahme von Depressionen beispielsweise bei jungen Frauen. Es gibt sogar eine Warnung vor angestiegener Suizidalität. Und dann wird mir ganz schwer ums
Herz. Ja, mir auch gerade.
Denn ich habe ja manchmal junge Frauen mit einer Depression in der Praxis. Und es erfordert dann eigentlich nur eine ganz klare Anamnese mit der wichtigsten Frage, seit wann? Seit wann ist die wichtigste Frage in hormonellen Dingen? Denn damit ordnet man es bestimmten Ereignissen zu, zum Beispiel der Einnahme der Pille. Und das habe ich nicht einmal, nicht fünfmal, sondern mehrere zigmal so erlebt und das macht mich traurig.
Ja. Vor allem, dass es halt einfach so, so rausgeschmissen wird wie so Kamelle und Fasching, ne? So.
Wenn jemand bewusst sagt, ich nehme die Pille, ich nehme das in Kauf, ich mache das so und so viele Jahre, alles in Ordnung. Ja? Aber die Unbewusstheit, die macht das Ganze gefährlich und dann haben wir auch keinen Blick mehr drauf, was alles so an Nebenwirkungen auftritt.
Ich habe die nie gelesen.
In meinen Seminaren präsentiere ich so einen Beipackzettel. Auf der ersten Seite kommt dann sowas wie Gewichtszunahme. Wenn ich das meinen Patienten sagen würde, die wären schneller aus dem Schlafzimmer draußen, als man denken kann. Ja? Das ist ein Riesenthema, Gewichtszunahme. Wie viele Gazetten schreiben über Gewichtszunahme? Das steht auf der ersten Seite der Pille. Das betrifft ja zum Glück nicht jeden. Es geht dann weiter und dann steht dann sehr, sehr selten. Das ist dann eine unter 1000 Frauen. Wir können sowas wie ein kleines Blutgerinnsel haben. Das kann man im Fuß oder im Herzen oder im Hirn sein, aber das ist nur selten. Sowas steht da drin. Und das heißt, wenn man das mit Bewusstsein lesen würde, würde man wahrscheinlich die Pille nicht mehr nehmen, weil man sagt, Herzinfarkt, Schlaganfall steht da drin als mögliche Nebenwirkung. Und dafür hätte ich bei jedem anderen Präparat in einer allgemeinmedizinischen Sprechstunde würde ich Ohrfeigen dafür bekommen, wenn ich sowas verschreibe.
Ja, das sind quasi, in der Pille sind chemisch erzeugte Hormone drin. Deine Therapie besteht aus bioidentischen Hormonen. Was ist genau der Unterschied?
Diese chemischen Hormone in der Pille und auch in der Hormonspirale oder im Luferring gehören alle einer Substanzklasse an, die heißt Gestagene. Definitionsgemäß die Gruppe aller progesteronähnlichen Stoffe. Das heißt, laut Definition ist Progesteron aus ein Gestagen. Und das ist verwirrend. Das ist die Grundlage für alle Missverständnisse. In der Gruppe der Gestagene ist das Progesteron das einzige Hormon. Wenn wir die Definition nehmen, dass ein Hormon ein Stoff ist, den der Körper herstellt. Alle anderen aus dieser Gruppe sind am Reißbrett entstanden um das Progesteron nachzuahmen. Und das war das erste Gestagen. Und das heißt, vom Molekül ist es nicht dasselbe. Und wir haben Hormonwirkung zum Beispiel dadurch. Das Hormon muss ja irgendwie in die Zelle kommen. Und dafür gibt es so Empfangsschüsseln. Rezeptoren werden die genannt. Und diese Empfangsschüsseln sind für das natürliche Hormon eingerichtet. Wenn man sich das so bildlich vorstellt, so eine Schüssel und so ein Kloster drin, ne, dann wirkt dann so ein Progesteronmolekül 10 Minuten und dann ist es verbraucht und dann geht's weg. Aber so ein Gestagen ist sperriger. Diese künstlich hergestellten Produkte müsste man dann vergleichen wie so ein Quader, der in so einer Schüssel sitzt und sich verklemmt. Der sitzt bis zu 50 Stunden in so einem Rezeptor und dann lässt sich leicht vorstellen, dass das Nebenwirkungen hat. Wenn der natürliche Stoff so 10 Minuten da rumdümpelt und so ein Gestagen sich da verklemmt und eine Wirkung über viele Stunden aufrechterhält, da kommen Nebenwirkungen.
Und das passiert bei den bioidentischen nicht?
Nicht, denn das sind die, die der Körper herstellt. Jede Zelle kennt ein Progesteronmolekül. Jede Zelle kennt ein Testosteronmolekül, ein Estradiolmolekül und weiß genau, was es damit macht. Dafür sind die Rezeptoren da und die werden bedient. Und nach einer gewissen Zeit, die der Körper kennt, hört diese Wirkung auf. Und das passiert bei Gestagen nicht.
Und nutzt mein Gyn auch diese bioidentischen Hormone oder hat er alles zur Verfügung? Oder muss man da nachfragen? Du lächelst so.
Ich kenne deinen Gyn nicht, würde ich jetzt sagen.
Ist eine super Frau.
Meine Erfahrung ist, dass 98% aller Gynäkologen Gestagene nutzen. Das wird im Studium oder spätestens beim Einstieg in die Praxis vermittelt. Aber das Wort bioidentische Hormone stößt manchmal auf eine Art Wortallergie. Es liegt daran, dass zum Beispiel die Differenzierung zwischen Gestagenen und Progesteron nicht gemacht wird. Das wird nicht gewusst, weil Gestagene ist die Gruppe aller progesteronähnlichen Stoffe. Heißt, wieso, das ist doch dasselbe. Und deswegen bin ich der Meinung, ich stelle mir vor, dass deine Gynäkologin, wenn sie da sich nicht fortgebildet hat, das gar nicht differenziert. Und das Gestagen benutzt wie ein Progesteron, weil es ja dasselbe ist.
Okay, also muss man alle die Ärzte darauf hinweisen, explizit.
Vielleicht müsste man noch hinzufügen, wir reden zwar jetzt für die Gruppe der 35- bis 40-Jährigen, aber 10 Jahre später haben wir ja dann den großen Einbruch der Menopause. Und da ist es so, dass die derzeit sicherste Therapie der Menopause bioidentisch ist. Da muss man nicht so nennen, das nennt auch keiner so. Aber die Produkte oder die übliche derzeitige Hormonersatztherapie ist in der Tat bioidentisch.
Automatisch, quasi.
Wenn man die neueste Form nimmt und wenn man da seine Hausaufgaben gemacht hat und man nimmt die derzeit empfohlene Art, dann hat man eine bioidentische Hormontherapie, weil man festgestellt hat, dass da weniger Nebenwirkungen auftauchen. Aber das wird auf jeden Fall gewusst.
Okay. Aber fangen wir nochmal an, jetzt so mit etwa 35, wo die erste Phase losgeht, die Prämenopause. Und du ja auch schon vorhin gesagt hattest, ja, da fängt es ja schon an, dass die Hormone schon weniger werden. Kann man jetzt so pauschal sagen, dass wir dann schon einen Hormonmangel haben, dass uns was fehlt, dass wir was nehmen müssten, so pauschal gesehen?
Das ist sehr individuell. Auch der Beginn mit 35 ist eine Entwicklung, die in den letzten 20 Jahren ihren Lauf genommen hat. In alten Lehrbüchern steht diese Zeit der Prämenopause noch abgebildet mit etwa 4 bis 5 Jahren. Nur wir haben eine Ausdehnung dieses Zeitraums auf bis zu 15 Jahren erfahren. Und dennoch ist es ganz individuell. Wenn man keine Beschwerden hat, wenn man einfach glücklich ist, gibt es keinerlei Anlass. Aber die Frage ist eben, was machen wir, wenn Beschwerden auftauchen?
Gehen wir von mir jetzt aus. Ich fühle mich oft mal, keine Ahnung, schlaff. Ich bin mehr vergesslicher als früher. Schlafmangel, Herzrasen, so. Tatsächlich bin ich jetzt durch das Buch draufgekommen. Vielleicht hat es ja damit was zu tun, dass man so in dieser Prämenopause drin ist, ohne es gewusst zu haben.
Also wenn du jetzt bei mir in der Praxis wärst, wäre meine erste Frage, seit wann?
Mhm. Ah ja, das hatten wir schon. Seit wann? Das schreibe ich mal auf. Das hilft, glaube ich, in vielen Lebenslagen.
Ja. Seit wann ist eine ganz tolle Frage, ne? Weil wir unsere Beschwerden einfach zuordnen müssen in bestimmte Lebensphasen einer Frau. Und das gelingt mit dieser Frage. Also das würde ich dich als erstes fragen. Und dann würde ich fragen, ist das denn immer oder gibt es da eine Abhängigkeit vom Zyklus? Hast du das, wenn du deine Tage hast? Hast du das nach den Tagen, vor den Tagen? Gibt es eine Varianz in deinen Beschwerden, die zu dem Zyklus gehören? Und wenn du dann mir zunicken würdest, dann würde ich sagen, dann lass uns das doch mal anschauen. Dann würde ich einen Test machen, in diesem Fall in der Phase der Prämenopause oder solange du einfach in der fruchtbaren, fertilen Phase bist, würde ich einen Speicheltest machen und würde dann feststellen, ob die Verhältnisse deiner Hormone noch regelrecht sind. Denn das kann ich im Speicheltest im Gegensatz zum Serumtest feststellen.
Also wenn ihr euch jetzt auch wieder erkennt, wichtig ist mal aufzuschreiben und zu gucken, wann hat man denn was und wo befindet man sich im Zyklus? Also habe ich noch nie gemacht.
Man muss da auch an erinnert werden, denn wir leben nicht mehr in Großfamilien. In Großfamilien hätte die Großmutter möglicherweise gesagt, hey, wann kriegst du deine Tage? Oder die hätte vielleicht aus eigener Erfahrung mal einen Finger drauf gelegt. Mhm. Das fehlt uns ja allen. Haben wir keine transgenerationelle Wissensvermittlung über Zusammenhänge mit der Menstruation mehr.
Ist ja auch oft noch ein Tabuthema. Genau. Da wird auch gar nicht so viel drüber geredet. Oft, genau. Ne? Also gerade bei Wechseljahre, finde ich ja, ist ja wirklich gerade so ein totales Thema überall. Also mir begegnet es sehr oft. Das kommt jetzt immer mehr, was ich gut finde. Aber was gibt's noch? Was sind so die klassischen Anzeichen von der Prämenopause?
Klassiker ist eine Verlängerung dieser prämenstruellen Störung. Ja, also manchmal gibt's überhaupt kein Bewusstsein darüber, dass wir vor der Menstruation so 2-3 Tage haben, wo wir gereist
das
sind.
Doch.
Ja. Ich habe früher in meinen Seminaren zum Beispiel gesagt, ja, die armen anwesenden Männer, die wissen ja nicht, worüber ich spreche. Und habe dann Gelächter geerntet. Und bis ich gemerkt habe, die wissen es, dass die Männer, zumindest die, die mit Frauen zusammenleben, ein Feingefühl haben, wann wir in diese Phase kommen, weil die sich dann innerlich einen Helm aufsetzen müssen oder gleich angeln gehen, weil wir einfach gereizt und biestig und voller Widersprüche sind und dann bricht die Menstruation durch und alles ist
also. Da kann man sich dann entschuldigen.
Ich habe da alle möglichen Dinge in der Praxis erlebt. Eine Frau hat gesagt, wenn Sie mir da nicht helfen, bringe ich meinen Mann um. Und dann musste ich, um Leben zu retten, allein das Progesteron thematisieren. Ne? Also wir sind einfach individuell verschieden, ob 2 Tage oder 7 Tage oder sogar 14 Tage sind wir in der zweiten Zyklushälfte, am Ende der zweiten Zyklushälfte reizbar. Ja, und wenn sich das, wenn man vorher kein Bewusstsein darüber hatte und auf einmal merkt man das, ist das meistens schon Zeichen für eine Verschlechterung. Also dann würde ich immer empfehlen, mal zurückzufühlen, wie war denn das vor 10 Jahren? Und wenn ich dann sage, das war kein Thema und jetzt ist es ein Thema, ist das für mich ein Anzeichen für eine Verschlechterung. Und das, du hast gefragt, muss man automatisch Hormone nehmen? Nein, muss man gar nicht. Aber wenn man unter dieser Verschlechterung leidet, dann gehen manche zum Arzt und dann kann man das Leid erleichtern.
Oft ist es ja auch schon besser, wenn man den Grund erfahren hat. Dann hilft es einem schon, weil man nicht mehr auf der Suche ist. Ne?
Stimmt. Man hat ja normalerweise, wenn man sich als gereizt empfindet, dann geht ja gleich so eine Innenschau ab. Mhm. Ne? Und gerade bei uns Frauen, wir beschuldigen uns ja dann auch gerne alle Schuld der Welt auf uns, was wir alles schlecht gemacht haben. So eine Innenschau läuft ja ab.
Ja.
Und wenn man dann einfach das mal in Beziehung setzt zu dem Menstruationskalender und feststellt, dass es so deutlich korreliert, dann gebe ich dir recht, dann ist allein das eine Erleichterung.
Ja.
Im Endeffekt sind wir an der Stelle an einem hormonellen Faden Und das ist nicht immer leicht einzusehen.
Ich finde auch nicht ganz so leicht einzusehen ist, ach, ich werde ja älter. Das hat damit zu tun, dass ich älter werde. Und das will man ja auch oft nicht wahrhaben. Oder man hat vergessen, wie schnell die Zeit rumging. Ne? Mhm. Und man dann doch schon in dieser Phase ist, wo man dachte, das dauert ja noch. Ne?
Es stimmt, was du sagst. Da gibt es aber die Grundverwechslung, dass alle hormonellen Themen, die eine Frau hat, außer Schwangerschaft und Stillzeit, sofort was mit Wechseljahren zu tun hätten. Da gibt es eine Verwechslung. Und deshalb kommen Frauen in deinem Alter zu mir in die Sprechstunde mit der Frage, bin ich schon in den Wechseljahren? Weil erste hormonelle Veränderungen gemerkt werden. Und das kann ich dann klar verneinen. Es sind 10 bis 15 Jahre vor den Wechseljahren treten diese Veränderungen auf. Aber es wird assoziiert. Im Geist wird es assoziiert mit der Menopause und all den Schrecken.
Wo du gerade das Wort hattest, Menopause, diese Hormonersatztherapie, du nennst die aber lieber Hormontherapie, muss, also ich bin ja noch nicht so alt, aber muss man die machen? Macht das jeder?
Da gibt es grundsätzlich andere Aussagen zu. Also ich würde jeder Frau, die in die Menopause kommt oder da durchgegangen ist, empfehlen, die Hormontherapie zu benutzen, weil wir da nicht nur über Therapie von Beschwerden reden, sondern über Prävention von Erkrankungen. Mhm. Da hat die Hormontherapie sowas von klare Zeichen abgelegt in den Studien, dass Frau, wenn sie eine Hormontherapie nimmt, bestimmte Krankheiten seltener bekommt.
Zum Beispiel?
Herzinfarkt, Schlaganfall, Brustkrebs, Knochenbrüche. Also wie gesagt, man verhindert zum Beispiel Brustkrebs. Man kriegt ihn nicht, man verhindert ihn dadurch. Brustkrebse überhaupt, dann Diabetes. Also die meisten Diabetesfälle der Frau fangen nach der Menopause an, weil das Östrogen fehlt. Und dem kann man vorbeugen.
Jetzt sagst du, es schützt vor Krebs, aber ja. Wahrscheinlich hat ein oder andere schon mal gehört, nee, das macht Krebs, was ein Mythos ist, der mal irgendwie aufkam. Genau. Es ist aber alles nicht, hält sich scheinbar noch, ne?
2002 gab es so eine schlechte Nachricht, die in die Welt hinausgebrüllt wurde, die hieß Hormonersatztherapie macht Krebs. Die Autoren der Studie haben ihre eigenen Aussagen zurückgenommen 14 Jahre später. Also 2016. Und diese Nachricht, die ist noch nicht angekommen.
Nee.
Die Tatsache, dass das Gegenteil bewiesen wurde, das wird nicht bewusst. Und da ist die Aufgabe von uns Hormoncoachen, das bewusst zu machen.
Ein schönes Kapitel, relativ weit hinten im Buch ist Stress und seine Folgen. Habe ich mich auch sofort wiedererkannt. Stress haben wir alle ganz viel, sei es an der Arbeit, so der Arbeit mit Familie und alles hinzukriegen. Also es gibt so viele Arten von Stress. Wie können uns Hormone dabei helfen?
Es gibt ein Stresshormon. Es gibt das Hormon, das im Stress ausgeschüttet wird. Das heißt Cortisol.
Aha.
Und das ist ein existenzielles Hormon. Das setzt uns in die Lage dazu, im Stress, im existenziellen Stress, ganz schnell wegzulaufen oder zu kämpfen. Fight or flight.
Aha.
Und dieses existenzielle Hormon ist eine Gnade, dass wir das haben. Und das wird immer bei Stress ausgeschüttet, auch wenn es nicht existenzieller Stress ist. Es hat aber Nebenwirkungen. Ein Hormon, was wir selbst ausschütten, hat unerwünschte Wirkungen. Zum Beispiel im Hirn. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn du Stress hast, dass du für bestimmte Dinge nicht mehr bewusst bist. Also so besonders gut denken kann man im Stress nicht.
Nee.
Die Wirkung kommt nicht nur von Cortisol, sondern auch von den sogenannten Neurotransmittern. Aber das Hormon Cortisol würde Teile unseres Hirns verbrennen. Es wird Nervenverbindungen verbrennen. Und unser Körper ist so schlau, dass er uns genau dafür, dass das nicht passiert, ein anderes Hormon gibt. Das heißt DHEA. Das heißt, es kommt ein Stress. Wir müssen reaktiv dieses Cortisol ausschütten, weil dadurch Blutdruck ansteigt, Zucker wird zur Verfügung gestellt. Also alles Dinge, damit wir kämpfen können. Und um zu verhindern, dass das gute existenzielle Hormon im eigenen Körper Schaden anrichtet, wird gleichsinnig vom gleichen Organ, nämlich aus der Nebenniere, ausgeschüttet, ein anderes Hormon namens DHEA. Ich habe das gerne immer den Finanzminister genannt, der einfach aufpasst, dass der Preis, den wir zahlen, nicht so hoch ist. Dieses Hormon ist gegenläufig, antagonistisch wirksam zu dem Cortisol, zumindest was das Hirn angeht. Und deswegen kann man helfen, durch den Gegenspieler ein bisschen das Ganze in Schach zu halten.
Also wenn es mit Stressreduktion und Anschauen aufs eigene Leben, okay, was ist denn der Auslöser, wie kann ich Stress vermeiden, immer noch nicht geklappt hat, dann lohnt sich das mal definitiv auch dahin zu schauen.
Also das, was du nennst, ist die beste Möglichkeit. Ja? Also erstmal zu empfinden, wenn ich Stress habe. Zweitens, sogenannte Stress-Coping-Maßnahmen zu finden, die zu einem passen. Der eine braucht eher Meditation und Ruhiges, der andere braucht Bewegung und sich ausdrücken. Da sollte man seine individuellen Dinge finden. Aber wenn du mich fragst, ob man hormonell was machen könnte, dann kann man an der Stelle manchem helfen, wann das DHEA sich erschöpft. Das Cortisol erschöpft sich so gut wie nie, weil es ein existenzielles Hormon ist. Aber das DHEA erschöpft sich. Und da kann man segensreich arbeiten, wenn man das sieht und verschreibt.
Das heißt, das Buch Hormoncoaching, weil du sagst, es fehlt eigentlich an Hormoncoaches. Das ist ein schönes Beispiel, hast du gesagt, wenn man Diabetes diagnostiziert bekommt, dann geht man zum Hausarzt, zum Endokrinologen, dann nimmt man irgendwas, dann geht man zum Ernährungsberater. Irgendwie hat das alles so ein, es nimmt so seinen Lauf. Ne? Aber wenn ich jetzt merke, mit meinen Hormonen stimmt das nicht, dann bin ich da alleine. Ne?
Genau. Es geht darum, das Bewusstsein an der Stelle zu schärfen. Und es geht darum, dass Frauen, die dieses Bewusstsein gerade erwachend spüren, da ist doch was mit meinen Hormonen, dass die einen Ansprechpartner haben. Denn das haben sie in der üblichen Hausarztpraxis nicht. Dann geht der nächste Weg zum Gynäkologen, da haben sie es auch nicht. Und wenn man dann immer noch keine Antwort bekommen hat, die einem hilft, dann geht man zum Endokrinologen, da hat man es auch nicht. Und das heißt, da ist eine Systemlücke. Und dafür möchte ich so gerne eine Gruppe von Menschen ausbilden, einfach eine Gruppe von Experten heranziehen, die zur Verfügung steht, um die ersten Fragen zu beantworten.
Und wird es besser, glaubst du, oder wie siehst du die Zukunft?
Im Moment sehe ich ein Wachwerden.
Ja, das ist schon mal was.
Ja, ich sehe, dass ganz viele junge Allgemeinmediziner und ab sogar Gynäkologen wach werden und sagen, ich will mich darin ausbilden, ich habe es im Studium in der Facharztausbildung nicht gelernt. Im Moment nehme ich wahr, dass es besser wird. Aber es ist immer noch weit weg vom Bedarf. Deshalb ist das für mich so ein Thema, was ich mit Leidenschaft mache, weil ich denke, es gibt so viele Menschen, die keinen Ansprechpartner haben. Das ist ein nicht haltbarer Zustand für mich.
Was machen wir denn jetzt, wenn wir jetzt den Podcast gehört haben und gemerkt haben, okay, da waren jetzt so ein paar Themen oder ich lese das Buch und merke, da sind ja noch mehr Themen, die kenne ich. Das könnte man ja mal checken lassen, ob da hormonell vielleicht irgendwie ein Ungleichgewicht, Mangel oder was auch immer herrscht. Wie gehen wir vor? Hast du drei Tipps, die wir jetzt mitnehmen können, um aktiv zu werden? Weil es reicht ja nicht, einfach zum Hausarzt zu gehen.
Ja. Also da nehme ich den ersten einfachen Tipp, Hormoncoach suchen. Auf meiner Seite www.hormoncoach.com gibt's einen Button Hormoncoach suchen. Also ich würde aktiv jemanden suchen, der dieses Thema mit mir besprechen kann. Wenn wir davon ausgehen, dass Frau das gerade schon gemerkt hat. Auf dem Weg zum Merken hätte ich noch zwei andere Dinge, Ratschläge für Frauen um die 35 und älter. Wenn man unsicher ist, ob die Beschwerden, die man spürt, etwas mit den Hormonen zu tun hat, sollte man einen Menstruationskalender führen, die Beschwerdetage ankreuzen. Und dann wird man feststellen, nach 3 bis 6 Monaten, ob es immer exakt zur selben Zyklusphase kommt. Und wenn das so ist, dann ist das der Beweis für hormonelle Beeinflussung meiner Symptome. Zweiter Tipp, Frauen, die schon Kinder hatten, die Schwangerschaften haben, wissen, wie sie sich in Schwangerschaften gefühlt haben und wissen, ob bestimmte Beschwerden da waren oder nicht. Beispiel Migräne. Mhm. Migräne-Patientinnen, die sagen, in der Schwangerschaft hatte ich nie welche. Das ist ein Hinweis darauf, dass diese Migräne dieser Patientin abhängig ist von Progesteron.
Nein.
Denn in der Schwangerschaft, gerade im letzten Drittel, baden wir in einem Hormonbad. Unglaublicher Stärke.
Ich war immer nur genervt.
Dann kommen wir dich dann nicht
dabei. Ja, aber es ist irgendwie, aber finde ich voll gut, mal drüber nachzudenken, ja.
Der dritte Tipp geht in die gleiche Richtung, dass man schaut, es gibt hormonelle Krisenzeiten. Und eins davon ist die Pubertät. Kommt das rein zeitliche für jede Frau, wäre dann schon die Menopause. Und dann gibt's Schwangerschaft, Stillzeit, Pilleneinnahme. Und mit meiner Frage, seit wann, wenn man die so innerlich sich stellt, kriegt man einen Bezug dazu, ob Beschwerden einem dieser Krisenzeiten zuzuordnen sind. Und dann weiß man, hier ist ein hormonelles Thema und kann den Spezialisten dafür aufsuchen.
Da habe ich noch eine Frage. Was, wenn der Spezialist oder mein Hausarzt sagt, oder mich einfach nicht ernst nimmt und sagt so, das Beispiel hatten wir eben mit, ne? Da muss man halt mal jetzt durch, ne? Mhm. Das ist halt jetzt so. Mhm.
Dann würde ich jemanden anderen fragen. Also der Hausarzt mag richtig liegen, mag nett sein und vertrauenswürdig, aber wenn mich jemand nicht ernst nimmt, dann nehme ich ihn auch nicht ernst an dem Punkt und suche mich jemand anderen.
Ich gehe jetzt nach Hause und werde anfangen, Tagebuch zu schreiben. Das sehe ich mir jetzt fest vor, weil es ist ja relativ eigentlich simpel und einfach umsetzbar. Kann man schön ins Handy eintragen und gucken, seit wann.
Genau.
Das sind zwei schöne Wörter, die werde ich mir merken.
Ja, schön, wenn das den Effekt hat. Freue ich.
Hast du noch was?
Sucht, wenn ihr Fragen habt, Hormoncoacher aus. Denn die habe ich ausgebildet dazu, an der Stelle sensibel zu sein. Und wenn mich jemand nicht ernst nimmt, das sollte immer Grund dafür sein, zu widersprechen. Wenn man von einem Arzt eine authentische Aussage kriegen möchte, dann ist die Frage, wie würden Sie handeln? Wenn es jetzt ein Mann ist, muss man sagen, wie würden Sie das auch Ihrer Frau empfehlen? Ja, also man muss ihn auf seine eigene Betroffenheit runterholen und dann kriegt man eine authentische Antwort.
Ja, der ist richtig gut, den Tipp. Marianne, ganz, ganz lieben Dank. Und alle weiteren Fragen kriegt man in deinem Buch beantwortet.
Gern geschehen. Danke für deine Frage. Ja, ich hoffe, dass ganz viele Frauen auch so kleine Glühbirnen angeschaltet haben.
Bei mir sind einige an. Zu viele, muss ich sagen, die ich jetzt mal checken lasse von mir selbst.
Das war Kerngesund für heute. Vielen Dank fürs Dranbleiben und Zuhören. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert doch den Kanal und lasst uns gerne eine Bewertung da. Und wenn ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an audio@thieme.de. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.